Ja, das gesungene Lied hat bestimmt schon so einen kleinen Hinweis darauf gegeben, worum es heute im Vortrag geht. Das Vortragsthema lautet: Folgt dem Weg der Gastfreundschaft. Und der Bruder Carsten Loth aus der Versammlung Wilmersdorf Ost hat sich darauf vorbereitet. Bitte, Bruder Loth.
Bist du schon einmal nach Einbruch der Dunkelheit alleine in einer einsamen Gegend unterwegs gewesen? Vielleicht im Urlaub. Du bist losgelaufen, wolltest deine Wanderung machen, hast dir deinen Weg genau angeschaut, den du gehen möchtest, aber irgendwo musst du mal einen Fehler gemacht haben bei irgendeinem Abzweig und jetzt hast du dich völlig verschätzt mit der Zeit. Es ist längst dunkel, du wärst gerne zurück in deiner Unterkunft, aber ein Stück Weg hast du noch vor dir. Und während du da so diesen Weg langläufst, rechts und links aus dem Graben, da kommen Geräusche, die hast du noch nie gehört. Du als alter Städter hast nicht die geringste Chance, die irgendwelchen Tieren zuzuordnen. Komisches Gefühl, ne? Nehmen wir mal eine andere Situation. Du bist zu einem Empfang eingeladen. Vielleicht hat der eine oder andere das erlebt aus dem beruflichen Umfeld oder wo auch immer. Du kommst dahin und da steht am Eingang jemand, hält ein Tablett mit Sektgläsern, du nimmst dir ein Glas Sekt. Dann gehst du rein in den Raum, du stellst fest, Mensch, es sind ja schon eine ganze Menge Leute da. Und du guckst, ob du irgendjemanden kennst. Und du guckst und guckst, aber da ist keiner. Na ja, gut, dann guckst du mal so ein bisschen weiter. Und da hinten, da steht so eine kleine Gruppe von Leuten, die unterhalten sich angeregt und die sehen auch ganz nett aus. Du stellst dich dann so vorsichtig ein bisschen neben die, in der Hoffnung, dass die dich in ihr Gespräch mit einbeziehen. Aber Fehlanzeige. Du stehst da, wie bestellt und nicht abgeholt. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe beides schon erlebt und ich habe mich beide Male in meiner Haut alles andere als wohlgefühlt. Woran liegt denn das? Nun, das liegt einfach daran, dass wir Menschen von Natur aus den Wunsch haben, das Gefühl zu haben, dass dort, wo wir willkommen sind, dass dort, wo wir sind, wir auch wirklich willkommen sind, dass wir dort unter Menschen sind, in einer Umgebung sind, wo wir uns wirklich wohlfühlen können. Unser Schöpfer Jehova Gott, der weiß, dass wir Menschen so ticken. Denn der hat doch den Adam beobachtet. Und zwar auch zu der Zeit, als er noch alleine hier auf der Erde war. Und dann kam er irgendwann zu dem Punkt und hat festgestellt, Mensch, also für den Adam, da ist das jetzt aber nicht mehr gut, dass der weiter alleine ist. Und weil Jehova ein liebevoller Gott ist, hat er ihm einen Ausweg geschaffen, indem er ihm die Eva an die Seite gestellt hat. Und jetzt hatte der Adam Gemeinschaft, die ihm gut tat. Die beiden taten sich gegenseitig gut. Das war eine Art und Weise, wie Jehova seiner Schöpfung Freundlichkeit erwiesen hat. Überhaupt ist der ganze Bibelbericht voll von Beispielen dafür, dass Jehova und auch seine Diener anderen Freundlichkeit erwiesen haben. Wir wollen uns ein wenig damit beschäftigen und dadurch auch verstehen, wie viele der Aufforderung aus der Bibel nachgekommen sind, die wir in Römer 12, Vers 13 lesen. Römer 12, Vers 13 wird euch sicherlich gleich bekannt vorkommen. Da heißt es: Teilt mit den Heiligen gemäß ihren Bedürfnissen, folgt dem Weg der Gastfreundschaft. Das Thema dieses Vortrages ist also ein biblisches Gebot und darum wollen wir uns damit beschäftigen, was es denn tatsächlich bedeutet, Gastfreundschaft zu üben. Was ist Gastfreundschaft denn wirklich? Wie hat Jehova bewiesen, dass er ein gastfreundlicher Gott ist? Wie haben seine Diener ihn diesbezüglich nachgeahmt? Und wir wollen uns dann sicherlich auch ein paar praktische Gedanken zu dem Thema Gastfreundschaft machen. Fangen wir also damit an, was wir denn unter Gastfreundschaft eigentlich verstehen. Wenn man mal so über das deutsche Wort nachdenkt, dann fallen einem da schon so ein paar Erklärungen ein. Aber interessant ist, dass das griechische Wort, das im Deutschen nur mit Gastfreundschaft übersetzt wird, eigentlich einen viel weitergehenden Gedanken vermittelt. Dieses Wort heißt Philoxenia. Bei uns in der Gegend gibt es ein griechisches Restaurant, das heißt so. Und das sicherlich nicht ohne Grund. Dieses Wort Philoxenia, das setzt sich aus zwei Grundwörtern zusammen. Und eines davon bedeutet letztendlich Liebe und das zweite bedeutet Fremder. Wenn wir uns das Wort Philio erstmal anschauen, dann finden wir in einem Wörterbuch folgende Erklärung dazu. Befreundet sein mit, gern haben, Zuneigung zu etwas oder jemandem haben, womit eine persönliche Bindung gemeint ist, bei der es um Empfindungen oder Gefühle geht. Also dieser Begriff Philio, diese Liebe, von der hier gesprochen wird, das ist also eine andere Liebe als die auf Grundsätzen beruhende Liebe. Das geht über das hinaus, was ich kopfgesteuert tue, weil ich erkannt habe, dass es richtig ist, das zu tun. Sondern es hat etwas mit echten Gefühlen zu tun, mit einem tiefen inneren Wunsch, anderen etwas Gutes zu tun. Und das zweite Wort, das drinsteckt, ist das Wort Xenos. Das gleiche Wörterbuch sagt dazu, fremd, wörtlich, fremdländisch oder übertragen, ungewöhnlich. Also, wir reden hier von einer tief empfundenen Liebe gegenüber Dingen oder Personen, die uns fremd sind. Das ist also der eigentliche Begriff dieser Gastfreundschaft, von der die Bibel spricht. Und die Bibel ist tatsächlich auch voll von Beispielen der Gastfreundschaft, die genau in diesem Sinne geübt worden ist. Vielleicht kommt uns dabei die Aufforderung Jesu in den Sinn, die wir in der Bergpredigt in Matthäus 5 in den Versen 46 und 47 finden. Wir möchten das gemeinsam lesen. Matthäus 5, die Verse 46 und 47. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Steuereinnehmer dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Handeln nicht auch die Leute von den Nationen ebenso? Machen wir uns noch einmal kurz bewusst, welchen Teil der Bibel wir gerade gelesen haben. Wir sind in der Bergpredigt und damit dem vielleicht wichtigsten Dokument der christlichen Glaubenslehre. Und in diesem wichtigen Dokument wurde Jesus in relativ kurzer Zeit die wichtigsten Dinge seinen Zuhörern vermitteln wollte, spricht er von der Gastfreundschaft. So wichtig war dem Christus dieser Gedanke der Gastfreundschaft. Und der Maßstab, den er dabei zugrunde legt, der wird deutlich, wenn wir den Vers 48 lesen. Dort heißt es, ihr sollt demnach vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das mit der Vollkommenheit ist bei uns Menschen ja immer so eine Sache. Aber wir verstehen das. Damit werden Ziele, damit werden Maßstäbe formuliert, an denen wir uns orientieren, an denen wir nicht zerbrechen, wenn wir sie nicht erreichen. Aber dass Jehova in jeder Hinsicht vollkommen ist, das wissen wir. Aber dass Jesus hier wirklich von der Vollkommenheit Jehovas in Bezug auf die Gastfreundschaft, in Bezug auf das Freundlichsein gegenüber Fremden spricht, das wird deutlich, wenn wir uns noch den Vers 45 anschauen. Da heißt es, damit ihr euch als Söhne eures Vaters erweist, der in den Himmeln ist, da er seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und es über Gerechte und Ungerechte regnen lässt. Ja, wenn es um das Erweisen von Freundlichkeit geht, dann ist Jehova in vollkommenem Maße wirklich unparteiisch. Dem Schöpfer gehört alles. Und trotzdem hält er nichts für sich zurück. Er ist bereit, letztendlich jedem alles zu geben. Und das auch gegenüber Menschen, die ihm fremd sind. Wir wissen, dass dem Schöpfer niemand in der Form fremd ist, dass er ihn nicht kennen würde. Aber das sind Menschen, die von sich aus gesagt haben, nö, ich möchte dich nicht näher kennenlernen. Also in gewisser Weise sind sie für ihn dann Fremde, weil sie sich von ihm zurückgezogen haben. Und trotzdem macht der Bibeltext hier deutlich, in vollkommener Weise gibt er ihnen Gutes. Er lässt es regnen, er gibt ihnen den Sonnenschein, er gibt ihnen die Grundlage für das Leben. Und natürlich wünscht Jehova als Gott der Güte und Großzügigkeit, dass wir ihn als seine Anbeter auch diesbezüglich nachahmen. Und es gibt in der Bibel wirklich hervorragende Beispiele dafür, wie einzelne Menschen oder Gruppen das getan haben. Im Lied fiel ein Name, das ist euch vielleicht aufgefallen, das war die Lydia. Die ist aber der Kürzung des Vortrages mal zum Opfer gefallen. Als der noch 45 Minuten hatte, gab es einen Blog über Lydia. Sehr interessant, sich mit der Frau noch mal zu beschäftigen. Wir nehmen uns ein anderes Beispiel. Wir nehmen uns den Abraham und schlagen dafür 1. Mose auf, das Kapitel 18. Erste Mose 18. Und da lesen wir einfach den Bericht mal im Zusammenhang der ersten 8 Verse, um so ein bisschen den Überblick zu bekommen, was denn da geschehen ist. Danach erschien ihm Jehova, also dem Abraham, unter den großen Bäumen Mamres, während er um die Zeit der Hitze des Tages am Zelteingang saß. Als er seine Augen erhob, da schaute er, und dort standen in einiger Entfernung von ihm 3 Männer. Als er sie erblickte, begann er, ihnen vom Zelteingang her entgegenzulaufen und beugte sich dann zur Erde nieder. Da sprach er: Jehova, wenn ich nun Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh bitte nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole bitte ein wenig Wasser, und ihr sollt eure Füße waschen lassen. Dann lasst euch unter dem Baum nieder und lasst mich ein Stück Brot holen und erquickt euer Herz. Danach könnt ihr weiterziehen, denn deswegen seid ihr dieses Weges bei eurem Knecht vorbeigekommen. Hierauf sagten sie: Recht so, du kannst so tun, wie du geredet hast. Da ging Abraham eilends in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile, hole 3 Seamaß Feinmehl, knete den Teig und mache runde Kuchen. Als nächstes lief Abraham zur Rinderherde und holte dann einen zarten und guten jungen Stier und gab ihn dem Bediensteten, und er ging eilends, ihn zuzubereiten. Er holte ferner Butter und Milch und den jungen Stier, den er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Dann blieb er seinerseits unter dem Baum bei ihnen stehen, während sie aßen. Soweit der Bericht, dass wir den im Zusammenhang uns mal ein bisschen so vor Augen halten. Und jetzt schauen wir uns ein wenig im Detail an, woran wir erkennen können, dass der Abraham hier nicht nur etwas getan hat, was ihm mal beigebracht worden ist, sondern dass er tatsächlich aus einem tiefen inneren persönlichen Wunsch heraus gehandelt hat. Es ist schon so, dass es damals bei den Orientalen Sitte war, dass jemand, der durch eine Gegend reiste, wo er niemanden kannte, darauf vertrauen durfte, dass ihm Gastfreundschaft erwiesen wurde. Aber jetzt schauen wir uns mal die Situation an. Der Abraham, der sitzt da also so unter den Bäumen in der Hitze des Tages, also irgendwann um die Mittagszeit, und sieht da hinten in der Entfernung so 3 Männer. Und dann fällt ihm dieser Grundsatz ein, dass die ja ein Recht darauf haben, irgendwo Gastfreundschaft erwiesen zu bekommen. Und könnte sich jetzt so sagen, den halben Tag haben die noch vor sich. Die haben bestimmt ein Ziel, das ist ziemlich weit weg. Wenn die jetzt noch 3-4 Stunden weiterlaufen, dann sind die ihrem Ziel ja viel näher. Und dann werden die auch noch jemanden finden, bei dem sie die Nacht unterkommen. Nee, so hat der Abraham nicht gedacht. Was hat er gemacht? Dieser 99-jährige Mann, man muss sich auch das bewusst machen, ist also in der Hitze des Tages losgerannt zu diesen Leuten hin, um zu verhindern, dass die aus Versehen an ihm vorbeigehen, sondern dass sie wirklich seine Gastfreundschaft in Anspruch nehmen, und hat sich dann zur Erde niedergebeugt, wie es hier heißt. Also er hat nicht nur mit einem freundlichen Kopfnicken begrüßt, sondern er ist wirklich zur Erde niedergefallen. Und diese Form der Begrüßung, wenn wir uns damit etwas näher beschäftigen, das war eine Begrüßung, die tatsächlich eigentlich ausschließlich höher gestellten Persönlichkeiten zustand. Er kannte die nicht, er wusste nicht, was das für Leute waren, aber trotzdem, er hat sich vor ihnen niedergebeugt. Dieser Abraham, das war ja ein Mann, der schon auch etwas darstellte. Das war der Patriarch einer großen Familie, der war wohlhabend, der hatte mit Sicherheit Einfluss, die Leute haben auf das gehört, was er gesagt hat. Eigentlich hätte er darauf warten können, dass die sich da vor ihm zur Erde niederbeugen. Aber das war nicht seine Einstellung. Eigentlich hatte der Abraham damals schon verstanden, was die Worte aus Römer 12, Vers 10 bedeuten. In Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Die waren noch nicht aufgeschrieben, die Worte. Aber er hat sie gelebt. Und wenn wir uns mal fragen, wie sieht denn die Situation heute aus? Wird fremden Menschen, die zu uns kommen, vielleicht auch in unser Land kommen, diese Ehrerbietung entgegengebracht? Wir können uns das auch für uns ganz persönlich fragen. Habe ich eine innere Hemmschwelle, anderen eine solche Ehrerbietung darzubringen? Spielen da irgendwelche Gedanken im Hinterkopf vielleicht eine Rolle? Oder kann ich mich an dem Abraham in dieser demütigen, freundlichen, offenherzigen Einstellung orientieren? Auch der Rest des Bibelberichtes zeigt, dass es ihm nicht nur darum ging, jetzt hier das Nötigste zu tun. Natürlich, er sprach nur davon, dass die sich ein bisschen die Füße waschen lassen sollten und dass es dann ein Stück Brot gibt, dann sollen sie es sich gut gehen lassen, dann können sie auch weiter. Er hat sich jetzt richtig Mühe gegeben. Er hatte zum Glück auch die Möglichkeiten. Aber die Möglichkeiten waren mit sehr, sehr viel Aufwand bei ihm auch verbunden. 3-mal heißt es das in dem Bericht, dass er eilte. Und er forderte seine Frau auf, zu eilen und das dann mit dem Teig schnell zu machen. Dann ging der Abraham selbst hin zu der Viehherde und suchte so einen Stier aus. Der wird ja auch nicht sofort freiwillig mitgekommen sein. Aber der hat sich darum gekümmert, bis er dem Bediensteten dann den Stier geben konnte und dass der dann zubereitet wurde. Und das war dann das, was diesen Gästen angeboten wurde. Das lag dem Mann am Herzen. So, und jetzt war das Essen fertig. Und jetzt hat er sich zu denen unter die Bäume gesetzt und dann haben sie da richtig schön und in Ruhe gespeist. Nee. Der Vers 8 hieß, dann blieb er seinerseits unter dem Baum bei ihnen stehen, während sie aßen. War der Abraham denn kein geselliger Mensch? Hätte der sich nicht vielleicht auch gerne zu denen gesetzt? Also wenn man das so liest, da hat man doch ein Bild vor Augen, das zeigt einem einen Mann, der ist dienstbereit, wenn man so will. Der hat genau aufgepasst, fehlt denen noch irgendwas? Kann ich denen noch irgendwas Gutes tun? Soll ich noch was holen? Und damit er das auch mitkriegt, hat er neben ihnen gestanden, um wirklich Gastfreundschaft im reinsten Sinne anderen zeigen zu können. Was lernen wir also daraus? Und wir lernen daraus, dass Gastfreundschaft in allererster Linie von unserer inneren Einstellung getragen wird. Das hat nichts damit zu tun, welche Möglichkeiten wir am Ende haben. Der Abraham konnte, schön. Aber das war nicht das, worum es ihm ging, sondern er hatte eine tiefe, echte Liebe gegenüber diesen fremden Menschen. Wie sieht es nun aber heute aus? Haben wir die Möglichkeit, das genauso oder ähnlich zu machen? Es ist schon so, dass alle Christen aufgefordert werden, das ist der Text aus Römer, den wir gelesen haben, diesem Weg der Gastfreundschaft zu folgen. Aber machen wir einen kurzen Nebengedanken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es so, irgendwie bleibt die meiste Arbeit immer an einer Person hängen, wenn Gastfreundschaft geübt wird. Also ich bin der perfekte Ehemann. Unsere Kinder sind hervorragend erzogen. Wir helfen selbstverständlich. Aber wenn wir Besuch zu Hause haben und ihr fragt hinterher meine Frau, die würde behaupten, sie hat das meiste gemacht. Und vielleicht hat sie auch recht. Und vielleicht habt ihr auch die Situation schon einmal erlebt, dass ihr euch selbst auch sehr viel Mühe gegeben habt. Das ist ja mit Mühe verbunden. Und dann hattet ihr Besuch und der Besuch ist wieder weg. Und dann fragt ihr euch so ein bisschen, hat sich das jetzt eigentlich gelohnt? Kam das eigentlich an, was ich da getan habe? Also es kann schon mal sein, dass man das Gefühl hat, die Wertschätzung für die Mühe, die man sich gegeben hat, die ist nicht so da, wie man sich das wünschen würde, ne? Aber gerade dann wollen wir daran denken, dass wir in erster Linie Gastfreundschaft üben, weil es richtig und weil es liebevoll ist und weil sich Jehova darüber freut. Auch die steigenden Preise mögen dazu beitragen, dass der eine oder andere vielleicht zögert, Gastfreundschaft zu üben, weil es ihm finanziell auch wirklich schwerfallen mag. Das ist nicht mehr so übrig, wie es vielleicht früher bei dem einen oder anderen mal gewesen sein mag. Dann denken wir an den Rat aus Sprüche 15, Vers 17. Den kennt ihr mit Sicherheit auch alle. Dort heißt es, besser ist ein Gericht Gemüse, wo Liebe ist, als ein an der Krippe gemästeter Stier und Hass dabei. Dieser Grundsatz, dieser Gedanke wird leider manchmal vergessen und dann wird ein falscher emotionaler Druck auch aufgebaut. Das macht man sich selber, diesen Druck. Aber das ist falsch. Ich habe in Gesprächen mit Älteren durchaus auch schon gehört, die würden ja gerne mal sich Gäste einladen. Aber erstens ist ihnen das zu schwer, zu aufwendig, wenn das nicht mehr so von der Hand geht. Und dann kommen auch so Gedanken, die habe ich gehört, vielleicht ist es bei euch nicht so, aber falls doch, ich kann den jungen Leuten doch gar nichts mehr bieten, die haben doch ganz andere Ansprüche. Also ich bin mir sicher, egal wie alt, eine frische Scheibe Krustenbrot mit gesalzener Butter, ein bisschen Schnittlauch drauf und dazu eine Flasche Bier. Also mich macht ihr damit glücklich. Und wenn das Bier zu schwer ist beim Einkaufen, bringt im Zweifel der Gast selber mit. Also auch wenn es schwerfällt, ruhig den Mut haben, es tun. Und wenn junge Leute, wenn sie um 17 Uhr, 18 Uhr da waren, um 21, 22 Uhr gehen, weil sie noch ins Kino verabredet sind oder sonst was, dann ist das keine Missachtung, sondern ist das ganz normal, dass sie an einem Abend auch zwei Dinge tun. Aber dennoch sollte man sich nicht aus falscher Zurückhaltung derartig schöne Dinge nehmen lassen. Aber vielleicht müssen wir selbst auch auf gewisse Dinge verzichten, um Gastfreundschaft üben zu können, weil heute alles teurer geworden ist. Aber auch das lohnt sich. Das lohnt sich dann, wenn der Beweggrund für dieses Üben der Gastfreundschaft wirklich Liebe ist. Denn was ist denn eigentlich Liebe ohne Opfer? Was sind die beiden größten Beispiele für das Erweisen von Liebe? Und das sind Jehova Gott und das sind Jesus Christus. Welche Opfer haben die beiden gebracht? Jehova Gott hat seinen erstgeborenen Sohn, den er so liebte, geopfert. Jesus Christus hat sein vollkommenes menschliches Leben auf eine Art und Weise geopfert, die möchten wir uns im Detail alle gar nicht vorstellen. Das ist die Bereitschaft, Opfer zu bringen aufgrund von Liebe. Und wenn wir dann vielleicht mal auf Dinge, die wir uns selbst anschaffen möchten, verzichten, um das Geld übrig zu haben, um anderen Gastfreundschaft zu erweisen, dann haben wir hier die Möglichkeit, die Echtheit unserer Liebe unter Beweis zu stellen. Die ersten Christen folgten ebenfalls diesem Grundsatz der Gastfreundschaft. Wir kennen den Bericht des Apostels Paulus bezüglich der Brüder in Mazedonien, oder ja, der Brüder aus Mazedonien. Von denen hat er gesagt, dass sie letztendlich gemäß ihrem tatsächlichen Vermögen, ja, über ihr tatsächliches Vermögen hinaus bereit waren, ihren Brüdern Gutes zu tun. Das war praktizierte, verstandene Gastfreundschaft, was unsere Brüder damals getan haben. Jesus sagte einmal, wenn du ein Mittag- oder ein Abendessen veranstaltest, so rufe weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn herbei. Und er sagte dann auch, warum nicht? Vielleicht könnten sie auch dich wieder einmal einladen und es würde dir Vergeltung zuteil. Nun heißt das, dass wir uns nicht freuen, wenn wir von jemandem, den wir eingeladen haben, auch mal wieder eingeladen werden? Oder dass wir nicht mit Freunden zusammen sein sollten? Nein, natürlich nicht. Wir wissen, dass Jesus selbst bei Freunden eingeladen war und dass er auch Freude daran hatte. Das war etwas, was ihm gut tat. Und in diesem Kreis konnte er dann auch seinen Freunden sicherlich einiges zurückgeben. Aber der Grundgedanke, der hier zum Ausdruck kommt, ist, dass ich, wenn ich überlege, wen möchte ich denn zu mir nach Hause einladen, mir auch überlegen sollte, wer hat denn den größten Nutzen davon? Und das sind nicht immer meine Freunde. Das sind mitunter Ältere, das sind Brüder, die neu in der Wahrheit sind, das sind welche, die gerade unter besonderen Problemen zu leiden haben. Das sind dann vielleicht auch nicht immer die lockeren Gespräche, die da geführt werden können. Das mag dann auch mal etwas anstrengender werden. Das mögen Brüder sein, die schüchtern sind. Die tun sich schwer, mit anderen ins Gespräch zu kommen, den Kontakt so zu pflegen. Und wenn wir dann eine solche Entscheidung treffen, wen wir einladen, dann denken wir auch ein Stückchen weiter. Bleiben wir mal bei dem Schüchtern. In welchem Sinn macht es denn, jemand, der so schüchtern ist und mit anderen nicht ins Gespräch kommt, mit 10 weiteren zusammen einzuladen, wovon 3 so dominant sind, dass die sowieso den ganzen Abend reden? Die werden in diesem Kreis mit Sicherheit ihre Schüchternheit nicht überwinden. Also da muss ich den Kreis vielleicht auch mal bewusst kleiner halten, damit ich mich im Gespräch auf denjenigen konzentrieren kann. Die Möglichkeit habe, ihm Selbstvertrauen zu geben. Und wenn er dann das nächste Mal mit einem anderen spricht, wird er vielleicht von der Erfahrung, die er mit mir gemacht hat, profitieren. Das ist der bewusste Umgang mit dieser Gastfreundschaft. Und wir haben mit Sicherheit selbst auch etwas davon. Wir werden die Möglichkeit haben, neue Freunde kennenzulernen. Wir werden Freundschaften, die vielleicht schon existieren, vertiefen. Und wir werden auch auf die Art und Weise anderen Mut machen, selbst an dieser Eigenschaft der Gastfreundschaft zu arbeiten. Und wer weiß, vielleicht geht es mir ja eines Tages schlecht. Wie froh bin ich, wenn jemand, der durch mich es gelernt hat, Gastfreundschaft zu üben, dann für mich da ist, mich gastfreundlich aufnimmt, mich gewissermaßen auffängt. Spätestens dann kommt es mir zurück, ganz losgelöst von dem Gedanken, dass Jehova das sehr wohl sieht. Und die Bibel spricht sogar davon, dass wir in bestimmten Situationen Jehova leihen können durch das, was wir auch gegenüber anderen tun. Das ist ein Gedanke aus Sprüche. Der Gedanke, Jehova etwas leihen zu können, dadurch, dass ich hier Gutes tue, das ist doch Motivation. Wie sieht es aus, wenn wir selbst Gast sind. Wir haben jetzt über das Erweisen von Gastfreundschaft gesprochen, aber es wird uns ja selbst auch oft zuteil. Nur noch dann möchten wir uns an ein paar Grundsätze sicherlich halten. In alter Zeit wurde der Gast mit größter Höflichkeit empfangen. Das haben wir ja bei Abraham zum Beispiel gesehen. Und trotzdem wurde von dem Gast auch erwartet, dass er sich entsprechend anständig benimmt. Zum Beispiel würde das heißen, dass ich das Recht des Gastgebers akzeptiere, die Sitzordnung zu bestimmen. Und wenn ich irgendwo reinkomme, ist es vielleicht auch eine etwas größere Veranstaltung, und da sind so Platzkarten, was will ich dann nicht tun? Gut, ich muss nicht weiterreden. Ne? Ich setze mich dahin, wo meine Karte ist und Ruhe ist. Oder ein anderer Gedanke. Wenn ich in alter Zeit Gastfreundschaft erlebt habe, dann war es in höchstem Maße verwerflich, hinterher gegenüber dem, der mir diese Gastfreundschaft erwiesen hat, schändlich zu handeln. Also ich durfte nicht schlecht über ihn reden, ich durfte ihn nicht verraten. Etwas, was man sowieso nie tun sollte, aber es bekam dann nochmal eine andere Bedeutung. Das können wir auch übertragen auf heute. Wir sind irgendwo eingeladen, vielleicht läuft da irgendwas nicht so. Der Braten ist angebrannt, was weiß ich auch immer. Es gibt keinen Grund, das irgendeinem anderen zu erzählen. Wenn es der Gastgeber tut, fein. Aber ich habe keinen Grund und ich habe nicht das Recht, schlecht über denjenigen zu reden, der mich eingeladen hat, der mir gegenüber diese Freundlichkeit gezeigt hat. Dann wollen wir auch daran denken, dass wir Gastfreundschaft nicht ausnutzen wollen. Sprüche 25, Vers 17 lautet: Mache deinen Fuß selten im Haus deines Mitmenschen, damit er von dir nicht genug bekommt und dich gewiss hasst. Es gibt ja Menschen, die können nicht Nein sagen. Ich muss aufpassen, dass ich eine solche Schwäche in Anführungszeichen nicht ausnutze. Wenn ich genau weiß, der sagt sowieso ja und ich könnte Hilfe in irgendeinem Punkt ganz gut gebrauchen, aber könnten mir auch drei andere helfen oder ich könnte es auch alleine schaffen und ich weiß, der ist eigentlich selber gerade überlastet, dann halte ich mich auch mal davon zurück, ihn zu fragen. Ich mache ihm das Leben dann nicht entsprechend schwer. Noch ein Gedanke, Psalm 15, Vers 4. Das schlagen wir doch mal auf. Psalm 15, Vers 4. Wir wissen, das ist der Bericht, der davon spricht, wer im Zelte Jehovas sein darf, also wer ein Freund Jehovas sein darf, wer ihm näher kommen darf, von dem werden ja bestimmte Dinge erwartet. Und der Vers 4, der führt so etwas an. In seinen Augen ist der Verachtenswerte gewiss verworfen. Die aber, die Jehova fürchten, ehrt er. Und jetzt kommt es, er hat zu dem, was für ihn selbst schlecht ist, geschworen. Und doch ändert er es nicht. Was hat dieser Text jetzt mit der Gastfreundschaft zu tun? Ist es euch vielleicht schon mal so gegangen, dass ihr eine Einladung bekommen habt? Ihr habt diese Einladung angenommen. Und just genau für den gleichen Tag, zur gleichen Zeit, bekommt ihr eine zweite Einladung. Und aus irgendeinem Grund erscheint euch die zweite Einladung attraktiver. Da müssen wir gar nicht spekulieren, warum das ist so und sowas gibt es, das ist menschlich. Ja, was macht ihr jetzt? Sagt ihr die erste ab, um die, die euch interessanter erscheint, annehmen zu können? Der Grundsatz der Bibel ist eindeutig. Ne? Ich werde zu meinem Wort stehen, ich werde zu dieser ersten Einladung auch hingehen. Natürlich gibt es da Ausnahmen. Also nehmen wir mal an, ich habe eine Einladung bekommen, ich habe sie angenommen. Und eine Woche später kommt meine Tochter zu mir und sagt mir, du Papa, ich werde heiraten und nennt mir genau das Datum. Naja, was mache ich? Ich werde also zu dem hingehen, dem ich schon zugesagt habe, werde ihm erklären, warum ich seine Einladung jetzt nachträglich nochmal absagen möchte und ich werde darauf vertrauen, dass er Verständnis dafür hat, dass ich so handle. Und damit wird der Maßstab auch so ein bisschen deutlich. Ne? Vielleicht ein krasses Beispiel, aber ich kann mich schon fragen, kann ich guten Gewissens dem, dem ich jetzt nachträglich absagen möchte, die wahren, ehrlichen Gründe für meine Absage nennen? Wenn ja, ran. Wenn nein, dann werden die Gründe vermutlich nicht triftig genug sein und ich werde zu meinem Wort stehen. Halten wir also nochmal fest, dass das Üben von Gastfreundschaft sich für alle Beteiligten segensreich auswirkt. Und darum wollen wir als Bekräftigung noch einmal eine entsprechende Aufforderung aus der Bibel lesen, und zwar in Hebräer 13, den ersten beiden Versen. Hebräer 13, die Verse 1 und 2. Eure brüderliche Liebe bleibe. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch sie haben einige unbewusst Engel gastlich aufgenommen. Die Aufforderung, die Gastfreundschaft nicht zu vergessen, die steht hier im Vers 2, direkt nach dem Vers 1. Und im Vers 1 stand, eure brüderliche Liebe vergesst nicht. Was ist denn das Erkennungsmerkmal der Christenversammlung? Das ist die brüderliche Liebe, die wir untereinander haben. Und direkt danach, gewissermaßen als Bestandteil dieser brüderlichen Liebe, heißt es hier, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Und dann wird hier sicherlich auf die Begebenheit mit dem Abraham Bezug genommen, die wir vorher gelesen haben, dass er unwissentlich Engel gastlich bei sich aufnahm. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns zu Hause Engel zu Gast sind, ist gering. Aber es werden Menschen sein, die Jehova wohlgefällig sind. Und auf die Art und Weise Menschen, die Jehova wohlgefällig sind, bei uns zu Hause zu haben und auch dadurch unserem Schöpfer näher zu kommen, das ist ein Vorrecht, das wir uns nicht nehmen lassen wollen. Und darum überlegen wir immer, wie können wir persönlich dem Weg der Gastfreundschaft folgen?
Vielen Dank für diesen schönen Vortrag zu diesem wichtigen Thema für uns.